mit Tobias Stosiek. Und ich rede heute mit einer Bestseller-Autorin, die meisten von Ihnen aber vielleicht trotzdem nicht kennen, weil sie für ein ganz bestimmtes Genre und ich würde sagen auch für ein ganz bestimmtes Publikum schreibt. Und dieses Publikum, das ist nicht nur, aber eben auch und vor allem auf Instagram und auf TikTok zu Hause, wäre so zumindest meine Beobachtung. Stella Tack ist ihr Name und sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Vorarlberg. Super, dass es klappt, Stella Tack.
Ich freue mich, dass ich da bin, aber dass es klappt. Das ist sehr schön.
Und wir haben uns gerade vorab vor der Aufnahme auch schon darauf verständigt, dass wir uns duzen. Eine Frage, wir zeichnen an einem Samstag auf. Es ist jetzt so 16 Uhr. Hast du heute schon geschrieben?
Nein. Ich bin eine Nachtschreiberin. Ich schreibe prinzipiell ab 10 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens.
Oh Gott. Und wie verträgt sich das mit, du hast eine Familie, wie verträgt sich das mit dem Familienalltag?
Ja, nur so. Untertags muss ich ja bei der Familie sein und ich habe halt das Glück, dass die Kinder im Kindergarten sind und in der Schule und mein Mann bringt ihn da früh, das heißt, ich darf dann bis Mittag schlafen, dann stehe ich auf und mache mein Zeugs, rödel so rum und dann bringe ich die Kinder ins Bett und dann fange ich an arbeiten.
Aha. Genau. Und seit wann pflegst du diese ziemlich spezielle Schreibpraxis?
Schon seit Anfang an, weil ich bin ja super jung Mama geworden. Also ich bin jetzt 27 und habe aber mit 20 schon meine erste Tochter gekriegt. Und da ging das halt auch nicht anders. Mein Mann hat parallel studiert und gearbeitet und ich habe halt mit meiner Karriere damals begonnen. Und es ging einfach nicht anders.
So wie du das erzählst, klingt das einfach sehr pragmatisch. Aber es hat natürlich auch so eine romantische Note, dieses Schreiben in der Nacht. Spielt das irgendwie mit rein?
Man wird halt nicht gestört. Es ist halt sehr angenehm. Du wirst nicht gestört. Alle Nachbarn finden dich seltsam, weil da ist dieses große Haus, das hat irgendwie nachts die Lichter an. Alle wundern sich, was tut die da? Dann stehe ich da mitten in der Nacht mit einem Kaffeepott in der Hand, grüße den Nachbarn, die mich verwundert angucken. Es ist schon sehr witzig.
Klingst du selber vielleicht ein bisschen wie eine Figur aus deinen Romanen. Ich habe schon gesagt, du schreibst Genre-Literatur. Das ist vor allem Fantasy-Literatur und Liebesromane. Gerade bist du mit der Blackbird Academy in der Bestsellerliste. Ein Roman, es soll eine Reihe draus werden, das dem Genre Dark Academia zuzuordnen ist. Kannst du mir erklären, was das meint? Also was ich mir darunter vorzustellen habe? Dark Academia?
Also Dark Academia ist halt ein Trend, der kam jetzt rüber, der existiert aber eigentlich gefühlt eh schon immer. Der hat halt jetzt nur diesen Trendnamen bekommen. Und zwar betrifft das eine Dark Academy, also eine dunkle Schule. Und das ist eigentlich mehr ein Lesegefühl. Das ist alte Gemäuer. Und wenn dann Efeu auf diesen alten Gemäuern ist, ist es noch besser. Das sind Schuluniformen in einem gewissen Stil. Und wenn du dann auch noch einen Totenkopf einbaust, der da irgendwo steht und Kerzenlicht und eine alte Bibliothek, dann hast du den großen und ganzen Dark Academia. Das kann natürlich ausgeschmückt werden, aber insgesamt ist es das eigentlich.
Also im Prinzip ist es so ein bisschen so Internatsliteratur, Honey und Nanny, aber mit so einem gruseligen Touch. Hogwarts.
Hogwarts ist das bekannteste Genre dafür eigentlich, Dark Academia. Und es ist halt, das hat jetzt diesen Namen bekommen. Ich habe das auch schon davor geschrieben, nur wurde das nie so gelabelt. Und ja, jetzt hat das durch TikTok diesen Namen gekriegt und jetzt heißt das so.
Wenn du ein Buch beginnst, bist du dir dann sehr bewusst, für welches Genre du schreibst? Also hast du dann ganz klar auf den Schirm, welche Codes oder welche Regeln du jetzt bedienen musst?
Tatsächlich, also wenn du im Großverlagswesen unterwegs bist, ist das schon sehr klar vorgegeben, ob du jetzt Romance für Young Adult, New Adult schreibst, schreibst du Fantasy, wenn ja, schreibst du dann High Fantasy, Urban Fantasy, Romantasy Fantasy, hast du irgendwelche Tropes, die du einbauen musst, das geht ja immer so weiter, also man selber bricht dann tatsächlich das, was du schreibst, in so kleine Teilchen auf und guckst, welche Bausteine hast du, die fügst du dann zusammen und dann führst du das Ganze mit deiner eigenen Story und das muss für den Großverlag schon sehr prägnant ausgearbeitet sein. Das heißt, ich weiß relativ genau, was ich schreibe.
Okay, nochmal zurück mit Blick auf die Blackbird Academy. Was sind da so die Tropen, die auftauchen müssen, um in dieses Genre Dark Academia zu passen?
Eine alte Schule muss darin vorkommen. Der Verlag wollte dann auch noch, dass ich Schuluniformen einbaue. dann sollte da noch eine Liebesgeschichte sollte vorkommen. Allerdings, da wir ein Erwachsenenbuch, also wir sind im Erwachsenenbereich unterwegs, dürfen die, pardon, wenn ich das jetzt sage, sie dürfen Sex haben. Sie dürfen die Erotik da mehr ausgebaut werden. Und ich glaube, das war eigentlich die einzige Vorgabe, die ich hatte. Und ich selbst habe dann gesagt, okay, Wir gehen auf jeden Fall in den Fantasy-Bereich rein und ich möchte über Exorzisten schreiben. Und genauso haben wir das gemacht.
Das ist so ein bisschen die Frontstellung in dem Roman. Exorzisten auf der einen Seite und Dämonen auf der anderen. Und die Hauptfigur verkörpert sozusagen beide Welten, kann man sagen. Nervt dich denn diese Unterscheidung von wegen hoher Literatur auf der einen und Genre-Literatur auf der anderen Seite? Oder, also, du warst ja auch gerade auf der Leipziger Buchmesse. Hast du da das Gefühl, dass es immer noch sehr spürbare Grenzen eben gibt zwischen diesen zwei Literaturbereichen, hohe Literatur auf der einen Seite, kunstartig und Unterhaltungsliteratur, Genre-Literatur auf der anderen Seite?
Ja, gibt es, wobei da finde ich auch die Grenzen schon sehr stark verschwimmen. Also hohe Literatur, die lese ich ja natürlich auch, damit ich auf den Laufenden bleibe. Und letztendlich ist es halt so, die beste Literatur bringt sich nichts, wenn sie niemand liest. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man die Leser dort abholt, wo sie auch wirklich das Interesse entwickeln. Und darum finde ich, es ist ein Geben und Nehmen. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche mir sagen, mit deinen Büchern habe ich begonnen zu lesen. Das heißt, es beginnt mit uns und endet dann natürlich in der Literatur.
Mit welchen Büchern hast du denn begonnen zu lesen oder was hat dich inspiriert, letztlich auch zum Schreiben? Du hast ja, glaube ich, mit 14, habe ich gelesen, sogar schon deinen ersten Roman, zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, ob veröffentlicht, aber geschrieben zumindest.
Also veröffentlicht habe ich meinen ersten Roman mit 19. Ich bin tatsächlich ein Kind der Verlage. Also ich bin gefühlt mein Leben lang schon Verlagen dabei, aber den ersten Roman geschrieben habe ich mit 4. Ich
Titel?
bin
Titel und Genre?
die Möwen. Die Möwen, ich glaube, Literatur. Nennen wir es Literatur, weil es war sehr philosophisch. Es ging um zwei Möwen, die da sitzen und ihre Eier ausbrüten und über die Welt philosophieren. Und meine ersten Großverlagsschritte habe ich dann gemacht mit Kiss Me Once. Das war ein Liebesroman. Eigentlich in Richtung Comedy, also in Richtung romantische Komödien. Und das war damals was Besonderes, weil das hat im deutschen Bereich zumindest niemand bedient. Da war das ganz stark mit Jugendliche haben keinen Humor. Und vielleicht lag es daran, dass ich war damals sehr, sehr jung, ich war 22, war Spiegel-Bestsellerautorin damals schon. Und ich war halt sehr nah an der Zielgruppe dran. Ich wusste, was die lesen wollen. Ich wusste, was gut ankommt. Und das hat mir immer auch schon viel Spaß gemacht, andere zum Lachen zu bringen.
Wie kam das denn? Du hast gesagt, mit 19 hast du dann den ersten Roman veröffentlicht. Wie kam damals der Kontakt zum Verlag zustande?
Das war so ein ganz kleiner Verlag. Das war Papierfresserchen. Und meine Mama selber hat Kinderbücher geschrieben zu der Zeit. Und die war bei dem Verlag und ich habe das dann einfach eingereicht, weil die da irgendwie auch so eine Sparte hatten. Und ich habe gefragt, ob sie es nehmen wollen. Und die haben das wohl auch genommen. Aber man hatte diese Order, man musste 150 Bestellungen zusammenkriegen, damit das gedruckt wird. Und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt nicht hingekriegt. Niemand wollte mein Buch lesen, einfach
Vielleicht
niemand.
zum Vergleich, wie viele Leute lesen heute deine Bücher?
Eine halbe Million. Aber damals war halt das noch unbekanntes Buch und ich habe keinen gekriegt, der das Buch lesen wollte. Und dann habe ich einfach 50 Bücher selbst bestellt.
Naja, auch das hat sich ja am Ende dann ausgezahlt. Weil du gesagt hast, also dir ist sehr klar, in welchem Genre du schreibst, dir ist auch sehr klar, an welche unterschiedlichen, ja, Altersgruppen du dich mit welchen Büchern richtest. Nervt dich das manchmal? Also hast du manchmal das Gefühl, es engt dich ein, dass du halt dann immer bestimmten, Regeln folgen musst, dass du nicht ganz frei bist darin, wie du deine Figuren anlegst?
Also wenn ich frei veröffentlichen würde, dann würde ich einfach Self-Publishing machen oder wieder zu einem kleinen Verlag zu gehen. Kleinverlage kümmern sich da nicht tatsächlich drum, da darfst du machen, was du möchtest. Das Self-Publisher sowieso. Ich bin beim Großverlag, ich weiß, was damit einhergeht und ich habe das ja auch so gewählt. Darum fühle ich mich damit auch sehr wohl. Und wenn ich tatsächlich irgendwann richtig genervt bin und mir denke, jetzt funktioniert gar nichts mehr, dann steht es mir echt offen, das im Self-Publishing auch zu machen.
Naja, es kann ja eben auch hilfreich sein, wenn bestimmte Entscheidungen schon getroffen sind und man sich dann eben in bestimmten Grenzen bewegen kann. Also kann ja sehr unterschiedlich sein, worin man sich dann wohler fühlt. Also in der totalen Freiheit, die ja auch irgendwie Haltlosigkeit bedeuten kann, oder in, ja, Korsett klingt so negativ, aber im, sozusagen auf bestimmten schon gesetzten Bahnen.
Das würdest du aber sowieso machen. Also selbst wenn ich sage, okay, ich habe überhaupt gar keine Vorgaben, weil komplett losgelöst von irgendetwas zu schreiben, das ist wirr und konfus. Das liest sich nicht gut. Es gibt so gewisse Regeln, an die man sich halten muss.
die da wären? Was hast du da im Kopf?
Wie genau funktionieren eigentlich Liebesgeschichten? Wie werden die aufgebaut? Wenn da jetzt kreuz und quer irgendwas passieren würde, das wäre verwirrend beim Lesen. Also das macht auch gar keinen Sinn, das so zu machen.
Da bin ich jetzt schon gespannt. Wie genau funktionieren Liebesgeschichten?
Wie funktionieren Liebesgeschichten? Bei mir habe ich dann immer die Protagonisten, die führe ich dann irgendwie ein und meine Einführungen dauern immer ein bisschen länger, damit ich dann eine schöne emotionale Entwicklung zusammenbekomme. Und es kommt jetzt hier da tatsächlich drauf an, schreibst du im Jugendbuch oder schreibst du im Erwachsenenbuch? Denn wenn du für Jugendbuch schreibst, weißt du schon, okay, die Entwicklung wird viel im Inneren stattfinden. Diese Person muss sich entwickeln von vielleicht noch unsicher zu sicher, vielleicht zu verloren, zu gesichert. Und wenn du Erwachsenenbuch schreibst, hast du das schon gar nicht mehr. Diese Person hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit schon mehr oder weniger gefunden. Das heißt, da wird der Konflikt außen stattfinden und wird sie dann nochmal verunsichern oder so. Drum, wenn du für Erwachsenenbuch machst, machst du vielleicht einen tragischen Unfall oder irgendwas Politisches, was damit reinspringt. Und im Jugendbuch findet ganz viel innen drinnen statt.
Interessant. Jetzt habe ich auch schon gesagt, dass deine Bücher sehr, sehr sichtbar sind, eben vor allem auch auf Plattformen wie Instagram und auf TikTok. Also du bist regelmäßig auch in diesen BookTok-Bestenlisten drin. Wie wichtig ist für dich denn die Community, die du dort hast? Oder also was für ein Verhältnis pflegst du zu den Leserinnen auf diesen Plattformen?
Also man merkt schon, dass es ohne sehr, sehr schwierig ist. Also ich habe Kolleginnen, die machen eher wenig oder sind sehr demotiviert. Und das macht sich tatsächlich schon sehr bemerkbar in den Verkaufszahlen. Vor allem die Verkaufszahlen in den ersten Wochen, die sehr wichtig sind für die Spiegel-Bestsellerliste, weil du da so Peak-Verkäufe brauchst. Also du brauchst sehr geballt, sagen wir mal Hausnummer, 3.000 bis 6.000 verkaufte Bücher die Woche, um auf die Spiegel-Bestsellerliste zu landen. Und wenn du über Social Media machst, kannst du somit natürlich viel mehr Vorbestellungen sammeln. Man muss dazu sagen, ich bin keine Influencerin ursprünglich. Ich war wirklich rein Autorin und habe mir diese Reichweite erst langsam aufgebaut, während andere ja bereits durch Bookstagram bereits starke Reichweite hatten und dann Autoren geworden sind.
Ja, also kann man am Ende doch sagen, du hast eigentlich eine sehr klassische Verlagskarriere gemacht,
Ganz
oder?
klassisch. Und ich hätte das nie gedacht, weil ich habe mal so einen Schreibratgeber am Anfang gelesen, wie wahrscheinlich ist es, dass du verlegt wirst. Und die Wahrscheinlichkeit ist echt eigentlich null. Und ich bin eigentlich niemand, der Glück hat. Also ich war immer die Letzte bei jedem Skifahrrennen und ich habe nie was gewonnen, nicht mal bei dem Glücksspielen. Und dann war das auch so gefühlt ein Glücksspiel, ob du genommen wirst bei Verlagen. Und dass ich es geschafft habe, finde ich jetzt immer noch so seltsam.
Also, ich bin niemand, der Glück hat. Das sagt die sehr, sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin Stella Tack, mit der ich gesprochen habe über Genre-Literatur. Stella, vielen, vielen Dank dir.
Ich freue mich sehr. Dankeschön.